بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Wir machen weiter inshallah ta'ala. Und zwar sagt der Autor, was aber die Erkenntnis seines Herrn betrifft, so genügt es ihm, auf die Spuren seiner Macht und die Wunder seiner Schöpfung zu schauen. Dadurch wird ihm die Erhabenheit sichtbar und Erkenntnis wird ihm offenbar. Dies ist die Behandlung, die die Wurzel des Hochmuts vollständig ausreißt. Also wenn wir haben ja gesagt, wir müssen wissen, wer ist Allah und wer bin ich. Wenn ich weiß, dass ich niemand bin, dass ich bedürftig bin, dass ich abhängig bin, und wenn ich weiß, dass Allah derjenige ist, der alles gibt und versorgt, so dass ich ihn brauche, ohne Allah wäre ich nicht zu dem gekommen, was ich alles habe, dann werde ich nicht hochmütig sein, denn es ist nicht meine Kunst, es ist nicht meine Fähigkeit, es ist nicht mein Können, sondern es ist die reine Gabe und Gnade und Gunst Allahs tabaraka wa ta'ala. Er sagt, zu den praktischen Mitteln gehört, Demut durch Taten zu verwirklichen, gegenüber Allah und gegenüber den Menschen, indem man beständig die Eigenschaften der Demütigen anwendet, auf die Lebensweise des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und seine Demut sowie seine edlen Charaktereigenschaften wurde bereits zuvor hingewiesen. Die zweite Ebene in Bezug auf den Hochmut, der durch Abstammung entsteht. Also das eine war ja durch deine Taten oder was du so erreicht hast, dass man denkt, man wär's. Und die nächste Form ist aufgrund der Abstammung, also Nationalität oder Nationalismus. Wer von Hochmut aufgrund seiner Herkunft befallen wird, so soll wissen, dass dies ein sich erheben durch die Vollkommenheit eines anderen ist. Dann soll er seinen Vater und Großvater betrachten. Sein naher Vater war ein verächtlicher Samentropfen und sein ferner Vater war Erde. Also er sagt, wenn du denkst, boah, guck mal, ich bin so toll, weil ich zur Familie XY gehöre, zum Stamm XY, zum Land XY, dann musst du dir vergegenwärtigen, deine Väter waren alle, so wie du, nur ein Samentropfen. Und wenn du noch weiter zurückkehrst bis zu Adam a.s., er war Erde. Also warum prahlst du mit deiner Abstammung? Die Abstammung hat überhaupt keine Auswirkung auf die Güte einer Person. Deswegen sagt Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Der edelste bei Allah unter euch ist der Gottesfürchtigste. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, es gibt keinen Vorzug eines Arabers gegenüber einem Nicht-Araber, außer mit Gottesfurcht. Wer von Hochmut aufgrund von Schönheit befallen wird, soll auf sein Inneres mit dem Blick der Verständigen schauen und nicht auf sein Äußeres mit dem Blick der Tiere. Also diejenigen, die Vernunft haben, die schauen sich das Innere an. Es mag sein, außen, nach außen, bist gut gekleidet, bist trainiert, bist schön und so weiter. Aber im Inneren ist es finster. Ist eine Krankheit, sogar mehrere Krankheiten. Ja? Und das kennt Allah subhanahu wa ta'ala, also dein Inneres. Wer von Hochmut aufgrund von Kraft befallen wird, soll wissen, dass wenn ihn ein Ader schmerzt, er schwächer wird als jeder Schwache. Wenn ihn nur einen Tag Fieber befällt, löst sich von seiner Kraft, was er sich über lange Zeit nicht wünschen würde. Und wenn ein Dorn in seinem Fuß eindringt, macht er ihn hilflos. Und wenn eine kleine Mücke in sein Ohr gelangt, versetzt sie ihn in Unruhe. Also das Kleinste kann uns außer Kraft setzen, ja, lahmlegen. Und ihr wisst ja, An-Namrud, dieser Tyrann, ist gestorben an was? Eine Mücke, irgendetwas Winziges, ist rein in seinen Kopf, ja, sagt man, Und die ganze Zeit hat sich das bewegt und er musste sich immer schlagen, damit diese Mücke Ruhe gibt. Irgendwann reichte das nicht aus, nur so ein Schlag. Ja, es hat weitergemacht. Auf jeden Fall, irgendwann hat er gesagt, schlagt mich, ja, andere sollen schlagen, ja, damit es endlich Ruhe gibt, bis irgendwann er so einen harten Schlag verlangte, ja, dass er gestorben ist daran. Ja. Also, ein mächtiger Mensch, er hatte alles, was er will, und am Ende ist er durch ein winziges Wesen gestorben. Wer sich aufgrund von Reichtum überhebt, der soll bedenken, wenn er manche unter den Juden betrachtet, findet er sie reicher als sich selbst. Wie gering ist also ein Rang, in dem man von ihnen übertroffen wird und der zudem in einem Augenblick von einem Dieb geraubt werden kann, sodass sein Besitzer wieder erniedrigt zurückbleibt. Das heißt also, auch die Nichtmuslime, ja, ob das die Juden sind, die Christen sind, die Atheisten sind, ich sage zum Beispiel, das erwähne ich ja öfter, Elon Musk, ja, der reichste Mensch, oder wer ist der reichste jetzt? Momentan immer noch der reichste? Ja, auf jeden Fall. Weil von Amazon war ja auch mal der reichste, ne? Aber ich glaube, Elon Musk ist jetzt. Ne? Auf jeden Fall, was hat er gesagt? Er hat gesagt, als ein Muslim auf Twitter, jetzt X heißt es ja, oder X, ihm geschrieben hat, warum glaubst du nicht an Gott? Dann sagte er, ich möchte in der Hölle sein, weil die meisten Menschen in der Hölle sein werden. Bist du bereit, sein Vermögen, Besitz umzutauschen? Aber natürlich, du gibst ihm dafür auch dein Iman und übernimmst dafür seinen Unglauben? Natürlich nicht. Das heißt also, die Nichtmuslime, ob Juden oder Christen, Atheisten, sie mögen reich sein, bringt es ihnen etwas? Das heißt nicht, dass es haram ist, reich zu sein, aber das bedeutet, dass Reichsein alleine nicht ausreicht. Und wenn du jetzt die Entscheidung hättest, entweder du verkaufst deinen Glauben, wirst aber Multimilliardär oder Billionär von mir aus, oder du besitzt deinen Glauben und lebst weiter so, wie du lebst. Jeder normale Mensch würde sagen, Habib, Alhamdulillah, ich habe was zu essen, was zu trinken. Und Hauptsache, ich lebe so als gläubiger Mensch, als Muslim, bis ich sterbe. Und dann werde ich mein Leben im Paradies genießen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies eintreten lassen, ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Wer sich aufgrund von Wissen überhebt, soll wissen, dass der Beweis Allahs gegen den Gelehrten strenger ist als gegen den Unwissenden. Und er soll über die gewaltige Gefahr nachdenken, in der er sich befindet, denn seine Gefahr ist größer als die der anderen, so wie auch sein Rang größer ist als der der anderen. Ja, also wenn jemand Wissen hat und hochmütig ist, ist es nicht so, wie jemand, der unwissend ist, also nicht so viel Wissen hat, meine ich, kein Gelehrter ist, nicht so Wissen vermittelt und hochmütig ist. Beides ist Sünde. Es geht nicht darum, dass der andere prahlen darf oder angeben darf. Aber derjenige, der Wissen hat und der prahlt auch noch, was hat er mit seinem Wissen getan? Sein Wissen ist ihm eine Last geworden und kein Nutzen. Er soll auch wissen, dass Hochmut nicht, also gegenüber Allah nicht gebührt und dass er, wenn er hochmütig ist, bei Allah verhasst und verabscheut wird. Allah liebt von ihm die Demut, also Bescheidenheit. Daher soll er jede Ursache des Hochmuts durch ihr Gegenteil behandeln und die Demut praktizieren. Er sagt nun, und wisse, die Eigenschaft ist wie die übrigen Eigenschaften. Sie hat zwei Extreme und eine Mitte. Das eine Extrem, das zur Übertreibung neigt, ist Hochmut. Das andere Extrem, das zum Mangel neigt, ist Erniedrigung oder Selbsterniedrigung. Die Mitte ist Demut. Und sie ist das Lobenswerte, nämlich, dass man demütig ist, ohne sich zu erniedrigen. Die besten Dinge sind die mittleren. Wer sich über seine Gleichgestellten erhebt, ist hochmütig. Und wer sich unter sich stellt, ist demütig, denn er hat etwas von seinem Rang abgelegt. Wenn jedoch ein Schuhmacher oder jemand Ähnliches zu einem Gelehrten hereinkommt und dieser ihm seinen Platz überlässt oder ihn dort sitzen lässt, ihm dann seine Schuhe reicht und ihn bis zur Tür begleitet, dann hat er sich erniedrigt und herabgesetzt. Und das ist nicht lobenswert. Vielmehr ist das Lobenswerte die Gerechtigkeit, dass man jedem sein Recht gibt. Also er sagt, du sollst nicht dich erniedrigen. Warum nicht? Damit die Rechte und Pflichten bleiben. Du bist Vater, dann sollst du nicht so dich verhalten, dass die Kinder dich nicht mehr respektieren. Das heißt also, du sollst schon ihnen klar machen, ich bin der Vater, ihr seid die Kinder. Es ist nicht andersrum. Du sollst nicht hochmütig sein, angeberisch sein, aber du sollst die Rechte und Pflichten klar und deutlich machen. Ebenso, du bist der Vorgesetzte, du bist der Chef und der andere ist der Mitarbeiter. Du sollst nicht angeben, hochmütig sein, du sollst die anderen nicht erniedrigen. Aber wenn du dich lächerlich machst, wenn du dich erniedrigst, dann werden die Leute dich nicht respektieren. Das ist das Problem. Ja, soll ich nicht bescheiden sein? Doch im Rahmen des Möglichen und Rahmen des Nötigen. Aber leider, das ist das Problem, leider verlieren die Menschen das Bewusstsein des Respekts, wenn du zu oft nachgibst. Ja, zum Beispiel, egal, wie gesagt, du bist Vater, du bist der Chef, du bist der Imam, ist ja egal was. Du hast eine Rolle. Und jetzt machst du 2-3 Mal Spaß. Ey, Kumpel, Junge, was Kumpel? Nur weil ich jetzt ein bisschen Spaß mache. Du kannst nicht, dein Vater macht mit dir Spaß. Ja, der heißt Abdullah. Der macht mit dir Spaß, spielt mit dir und so weiter. Ey, Abdullah. So redet man nicht mit seinem Vater. Lieber Vater und so weiter. Kannst du nicht einfach, so wie im Deutschen man sagt, wir sind nicht per Du. Ja? Also dieses bisschen Respekt muss sein. Aber da leider viele Menschen das dann falsch verstehen, musst du manchmal auf dieser Position bleiben. Nicht aus Hochmut, weil du denkst, ich bin was. Nein. Sondern damit die Gebote eingehalten werden, Rechte und Pflichten eingehalten werden. Denn wenn man leider ein bisschen lockerer mit den Menschen ist, immer, ja, ab und zu ist es gut, aber wenn man ständig, dann kann es sein, dass sie ihre Pflichten nicht mehr erfüllen, weil sie denken, wir sind, ja, gut, du bist zwar der Chef, aber trotzdem, wir sind, guck mal, wir machen Scherze und wir machen Witze. Der Chef sagt dir, mach's doch selbst. Habibi, ahlan. Ja, das ist aber ein neuer Ton hier, ja. Also, wie mach's doch selbst? Ja. Aber es gibt solche Leute, die vergessen sich. Ja, die denken, okay, der hat mit mir Spaß gemacht, jetzt gibt's keine Hierarchien mehr. Seine Demut gegenüber einfachen Leuten zeigt sich darin, dass er freundlich fragt, sanft spricht, Einladung annimmt, bei Bedürfnissen hilft, ihn nicht verachtet und ihn nicht geringschätzt. Und Allah weiß es am besten. Kommen wir nun zur nächsten Krankheit, und zwar die Selbstgefälligkeit. Al-Ujb. Das hat er ja schon mal angeschnitten, aber er hat jetzt etwas mehr darüber geredet. Und zwar, Abu Huraira, radiallahu an, überlieferte, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt, während ein Mann in 2 Gewändern stolz daher schritt und von sich selbst eingenommen war, ließ Allah die Erde ihn verschlingen und er wird bis zum Tag der Auferstehung in ihr versinken. Möge Allah uns bewahren. Also der wird so fallen und tief fallen und weiter fallen und weiter fallen. Wie lange geht's runter? Bis Yawm al-Qiyamah. Warum? Weil er selbstgefällig ist. Er ist zufrieden mit sich selbst. Es geht also, wir hatten ja das erwähnt, was ist Hochmut? Hochmut ist gegenüber anderen. Selbstgefälligkeit ist gegenüber einem selbst. Also, und Hochmut ist das Produkt von Selbstgefälligkeit. Also erst einmal bin ich zufrieden mit mir selbst. Ich denke, ich bin's. Deswegen denke ich, ich bin besser als du. Möge Allah uns davor bewahren.
So, nachdem er erklärt hat, wie schlimm es ist, zu denken, man sei besser als die anderen, und noch, das brauche ich jetzt nicht von vorne zu erklären, was es bedeutet, das hatten wir ja schon. Jetzt geht es darum, du sollst auch gar nicht erst denken, dass du was bist. Dass du etwas Besonderes bist. Ganz im Gegenteil. Du sollst selbst kritisch sein, nicht selbst gefällig sein, dass du Gefallen an dir selbst empfindest. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, drei Dinge sind verderblich. Geiz, den man gehorcht, also deine Seele ist geizig und du gehorchst dieser Seele. Begierde, der man folgt und dass der Mensch von sich selbst eingenommen ist, also dass er sich selbst gefällt. Und es wird von Ibn Mas'ud berichtet, radiallahu anhu, dass er sagte, der Untergang liegt in zwei Dingen, Selbstgefälligkeit und Verzweiflung. Beide wurden zusammen genannt, weil das Glück nur durch Streben und ernsthaftes Bemühen erlangt wird. Der Verzweifelnde strebt nicht und der Selbstgefällige glaubt, sein Ziel bereits erreicht zu haben, sodass er sich nicht mehr bemüht. Was für weise Worte, radiallahu anhu. Er sagt, zwei Personengruppen werden ihr Ziel nicht erreichen. Der eine, der sagt, bringt sowieso nichts. Der verzweifelt, ich brauche mich gar nicht zu ändern, ich brauche es gar nicht erst zu versuchen. Ich wurde erschaffen, dass ich das nicht erreiche, denkt er von sich selbst. Der wird auch nichts machen. Der andere sagt, das brauche ich gar nicht, ich bin top. Also wird er das auch nicht erreichen. Er denkt, er sei gut genug, also wird er nicht nach diesem Besseren streben. Und Mutarrif, rahimahullah, sagte, dass ich die Nacht schlafend verbringe, also ich bete Nacht nicht, freiwilliger, und am Morgen bereue, ist mir lieber, als dass ich die Nacht im Gebet verbringe und am Morgen selbstgefällig bin. Subhanallah. Er sagt, dass ich spüre, ich war nicht gut am letzten Abend, ich habe nicht gebetet. Freiwillig jetzt, ja. Ich habe leider, und du hast Gewissensbisse. Er sagt mir, das ist mir lieber, als wenn ich die ganze Nacht durchgebetet habe und denke, boah, das war wirklich toll von mir. Also man muss schon sagen, also heute gibt es nicht mehr viele, die das machen, ja. Allahumma barik, also, ja. Und du denkst, du wärst. Und wisse, Selbstgefälligkeit führt zum Hochmut, denn sie ist eine seiner Ursachen. Aus der Selbstgefälligkeit entsteht Hochmut und aus dem Hochmut entstehen zahlreiche weitere Übel und dies im Umgang mit den Geschöpfen. Was jedoch das Verhältnis zum Schöpfer betrifft, die Selbstgefälligkeit hinsichtlich der guten Taten entsteht daraus, dass man sie als groß erachtet. Es ist, als ob man Allah diese Taten vorhält, während man seine Gunst vergisst, die er einem durch die Befähigung zu ihnen erwiesen hat. Man wird blind gegenüber den Fehlern, die diese Taten verderben können. Also noch schlimmer ist es, dass du Allah Azza wa Jal diese Taten vorhältst. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ. Sie halten dir vor, dass sie Muslime sind. Also sie sagen, guck mal, wir sind so gut und wir haben das erreicht. Und guck mal. Er sagt, sie sollen das nicht vorhalten. Sie sollen daran sich erinnern, Allah hat sie recht geleitet. Und deswegen, was sagen die Paradiesbewohner? Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha, wa ma kunna linahtadi, lawla an hadana Allah. Alhamdulillah, dass Allah uns zu dem recht geleitet hat, also zu dieser Religion. Und wir hätten die Rechtleitung nicht erfahren, wenn Allah uns nicht recht geleitet hätte. Das heißt, du sollst nicht Allah subhanahu wa ta'ala die Tat vor vorhalten. Ein Bereich oder ein Beispiel dafür ist, ich habe so lange gebetet und so viel gefastet, so viel gespendet, aber warum passiert mir sowas? Warum nicht? Warum darf dir das nicht passieren? Krankheit, Armut, egal, prüfe. Warum, wer bist du, dass du nicht geprüft werden darfst? Hast du also gebetet oder gefastet oder gespendet, damit du eine extra Behandlung bekommst? Oder hast du gebetet, gefastet, gespendet, weil du sagst, Allah verdient es, dass ich ihn anbete? Also darfst du nicht selbstgefällig werden aufgrund deiner Taten. Der Fehler der Taten erkennt nur derjenige, der fürchtet, dass sie zurückgewiesen werden. Nicht derjenige, der mit ihnen zufrieden ist und von ihnen eingenommen ist. Selbstgefälligkeit entsteht nur durch eine Eigenschaft der Vollkommenheit, sei es Wissen oder Handlung. Wenn dazu noch kommt, dass man sich bei Allah einen Anspruch zuschreibt und sich daraus etwas einbildet, dann verstärkt sich die Selbstgefälligkeit. Sie entsteht dadurch, dass man das, worauf man stolz ist, groß erscheinen lässt. Und dieses sich etwas einbilden führt dazu, dass man eine Belohnung erwartet, etwa, dass man die Erhörung seines Bittgebets erwartet und deren Ausbleiben missbilligt. Also du, wie ich sagte, man denkt, guck mal, ich habe doch so viel gespendet und ich habe Allah angefleht, jetzt passiert's nicht. Als ob es eine Gegenleistung geben muss für deine Ibadah. Allah gibt, wem er will. Und wenn er dir nicht gegeben hat, dann weiß Allah, warum. Entweder diese Gabe würde dich in Versuchung bringen oder es ist noch nicht so weit und so weiter. Deswegen sollte der Muslim immer zufrieden sein mit der Bestimmung Allahs. Ja, versuche deine Situation zu verbessern. Tue, was du tun kannst. Aber überlasse die Entscheidung Allah, wann die Verbesserung eintritt. Zur Behandlung der Selbstgefälligkeit sagt er, wisse, Allah subhanahu wa ta'ala ist es, der dich mit deinem Dasein und mit deinen Taten beschenkt hat. Es gibt daher keinen Anlass, dass jemand wegen seiner Tat selbstgefällig ist, noch dass ein Wissender wegen seines Wissens selbstgefällig ist, noch ein Schöner wegen seiner Schönheit, noch ein Reicher wegen seinem Reichtum. All dies ist vielmehr aus der Gunst Allahs. Das sind Geschenke. Das sind Geschenke. Das ist nicht, weil du so toll warst. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir Geschenke gegeben, anderen nicht. Möge Allah uns die Gaben bewahren und vermehren und segnen. Der Mensch ist lediglich ein Ort, an dem diese Gnaden ausgegossen werden. Und dass er überhaupt ein solcher Ort ist, ist wiederum eine weitere Gnade. Wenn du sagst, die Handlung ist durch deine Fähigkeit zustande gekommen und eine Handlung ist nur denkbar durch dein Dasein, dein Handeln, deinen Willen und deine Fähigkeit, woher aber kommt deine Fähigkeit? So, wenn jemand sagt, aber guck mal, ich habe das doch gemacht, ich habe überlegt, ich habe gelernt, ich habe getan. Ja, und woher hast du diesen Verstand, diese Hände, die anderen Gaben, das Geld, die Kraft? Von Allah subhanahu wa ta'ala. All dies ist von Allah, nicht von dir. Wenn also die Handlung durch die Fähigkeit geschieht, dann ist die Fähigkeit ihr Schlüssel. Und dieser Schlüssel ist in der Hand Allahs. Wenn dir dieser Schlüssel nicht gegeben wird, bist du nicht in der Lage zu handeln. So wie jemand, der vor einer verschlossenen Truhe sitzt und nicht an das gelangt, was darin ist, außer wenn ihm der Schlüssel gegeben wird. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, keiner von euch wird durch seine Taten ins Paradies eintreten. Sie sagten, auch du nicht, o Gesandter Allahs. Er sagte, auch ich nicht. Es sei denn, dass Allah mich mit seiner Barmherzigkeit und Gunst umfängt. Subhanallah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, der beste Mensch überhaupt, er sagt, ich kann nicht ins Paradies, wenn Allah es nicht erlaubt. Das heißt, keiner kann den Preis bezahlen für das Paradies. Nicht mal der Prophet, alayhi salatu wassalam. Denn all die Gaben, die wir bekommen haben, sind viel teurer als der Preis, den wir bezahlen mit der Ibadah. Die Schulden bleiben. Aber Allah lässt dich ins Paradies eintreten aus Gnade, aus Gunst. Aber im Paradies wird deine Stufe gemäß deiner Taten sein. Also nur durch die Ibadah wirst du überhaupt Kandidat für die Gnade Allahs. Aber nicht, dass jemand denkt, ich kann ins Paradies kommen, weil ich getan habe, was ich getan habe. Dazu gibt es ja den Hadith, auch wenn er nicht ganz authentisch ist, aber die Bedeutung stimmt. Und zwar, dass ein Mann ja jahrelang Allah angebetet hat. Ja, da gibt es verschiedene Anzahl. Ja, auf jeden Fall sein Leben lang hatte Allah angebetet. Und Yawm al-Qiyamah wird ihm dann gesagt, willst du ins Paradies durch deine Taten oder durch die Gnade Allahs? Und er sagt, durch meine Taten, was habe ich ein ganzes Leben gemacht? Ja, ich habe Allah angebetet, ich will durch meine Taten. Also wird eine Gabe, zum Beispiel das Sehen, auf die Waagschale gelegt und sein Leben lang Ibadah. Und was ist schwerer? Das Auge. Der Preis nur für das Auge hat nicht ausgereicht. Die Rechnung, die wurde nicht beglichen. Da fehlen noch ein paar Hasanat. Und das ist nur das Auge. Also wurde gesagt, bringt ihn in die Hölle. Der hat Schulden, der hat nicht genug gezahlt. Da sagt er, ja Rabb, bitte durch deine Gnade. Und dann wird er ins Paradies gebracht. Das heißt, also wie gesagt, auch wenn dieser Hadith nicht ganz authentisch sein mag, die Bedeutung ist richtig. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, keiner gelangt ins Paradies durch seine Taten, sondern nur durch die Gnade Allahs, tabaraka wa ta'ala. Und wisse, die Selbstgefälligkeit entsteht durch dieselben Ursachen, durch die auch der Hochmut entsteht. Diese wurden bereits erwähnt und ihre Behandlung wurde dargelegt. Dazu gehört die Selbstgefälligkeit aufgrund der Abstammung. Etwa wenn jemand von edler Herkunft sich einbildet, durch die Ehre seiner Vorfahren gerettet zu werden. Ihre Behandlung besteht darin, dass er erkennt, wenn er seinen Vorfahren widerspricht und dennoch meint, ihnen zugerechnet zu werden, so ist er unwissend. Und wenn er ihnen folgt, dann war Selbstgefälligkeit nicht Teil ihres Charakters, vielmehr waren es Furcht und Selbstkritik. Also wenn du sagst, meine Vorfahren, die Sahaba und die Tabi'in, wenn du sagst, ja, und deswegen, ja, guck mal, ich bin so toll, aber sie waren nicht hochmütig, du widersprichst ihnen. Das heißt, und auf der anderen Seite, das sind nicht deine Vorfahren, wenn du hochmütig bist. Und wenn du sagst, nee, ich bin nicht hochmütig, bitteschön, dann ist es tatsächlich das, was deine Vorfahren, also die Sahaba, die Tabi'in, Salaf, also getan haben. Also warum bist du hochmütig dann? Du darfst nicht hochmütig sein. Sie wurden nur durch ihren lobenswerten Gehorsam geehrt, nicht durch die Abstammung an sich. Allah sagt, inna akramakum indallahi atqakum, gewiss der edelste von euch bei Allah ist der gottesfürchtigste von euch. Und an-Nabi alayhi salatu wassalam sagte, O Fatima, ich kann dir vor Allah nichts nützen. Seine Tochter. Und trotzdem sagt er ihr, du musst selbst arbeiten. Du musst an Allah glauben und Allah gehorchen und Allah dienen. Nur weil du meine Tochter bist, heißt es nicht, dass du nichts zu tun hast. Wenn du sagst, der Edle hofft nur, dass seine Verwandten für ihn Fürsprache einlegen, dann lautet die Antwort, alle Muslime hoffen auf Fürsprache. Doch es kann sein, dass für eine Person Fürsprache eingelegt wird, nachdem sie bereits vom Feuer berührt wurde. Und es kann sein, dass die Sünde so schwer ist, dass selbst die Fürsprache nicht rettet. Also wenn jemand sagt, nein, ich prahle mit meiner Herkunft, weil meine Herkunft, ja zum Beispiel meine Urgroßväter waren alles Gelehrte und wir sind aus einer gelehrten Familie und so, oder Allahu a'lam was, ja. Und okay, warum prahlst du damit? Ja, ich will ja nur sagen, Alhamdulillah, wir haben Leute in unserer Familie, Mashallah, sind Awliya und was weiß ich und so weiter, die werden Fürsprache halten. Erstens, Fürsprache heißt nicht, dass du nicht in der Hölle kommst. Es gibt Fürsprache für die Höllenbewohner. Sie sind in der Hölle, werden aber nach einer gewissen Zeit begnadigt, dass die Fürsprache eine Begnadigung ist. Ja, es gibt die Fürsprache, dass man gar nicht in die Hölle kommt. Aber das muss nicht sein, dass du der Kandidat dafür bist. Und es kann auch Möglichkeit gibt es auch, diese Gelehrte, Rechtschaffenen aus deiner Familie dürfen für viele Menschen Fürsprache halten, aber nicht für dich. Das kann auch sein. Also warum prahlst du damit? Und deswegen sagt man im arabischen Gedicht, ein Mann ist nicht derjenige, der sagt, mein Vater war der und der, sondern ein Mann ist derjenige, der sagt, hier bin ich. Also nicht, dass du prahlen sollst, sondern was ist deine Leistung? Ja, es gibt Leute, die prahlen, ja, und wir Muslime, wir haben erfunden und wir waren Astronomen und Physiker und wir, ja, und wer, was bist du? Was hast du erreicht? Nichts. Du sollst nicht durch die Geschichte, dass in der islamischen Welt viele Wissenschaftler waren, sollst du nicht prahlen damit, sondern du sollst davon ableiten, wenn wir den Islam leben. Damals waren die islamischen Gebiete islamischer, natürlich gab es auch Höhen und Tiefen, aber auf jeden Fall nicht so tief wie heute. Ja. Aber daraus folgt, je näher man zum Islam kommt, umso fortschrittlicher wird die Gesellschaft auch sein. Und An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, ich möchte keinen von euch am Tag der Auferstehung sehen, der mit einem Kamel auf seinem Nacken kommt, das schreit und sagt, o Gesandter Allahs, hilf mir. Und ich sage, ich vermag dir nichts zu nützen. Ich habe dir die Botschaft übermittelt. Ja? Also dieser Hadith ist etwas länger. Ich glaube, ich hatte ihn auch in dieser Reihe mal erwähnt. Also, dass er im Haram diese Sache erreicht hat. Ja, ein Kamel oder irgendetwas anderes, ja, und dann sagt, ja, Rasulullah, bitte rette mich, ich kann dich nicht, ich habe dir gesagt, du sollst nicht im Haram leben. Also kannst du nicht etwas tun und dann verlangen, bitte lege Fürsprache ein. Natürlich derjenige, der bereut, das ist wieder was anderes, der hat eine Chance, die Fürsprache zu bekommen. Der Autor sagt, das Gleichnis dessen, der sich in Sünden vertieft und sich dabei auf die Hoffnung der Fürsprache verlässt, ist wie das eines Kranken, der sich in Begierden verliert und sich dabei auf einen geschickten und mitfühlenden Arzt verlässt. Das ist Unwissenheit, denn die Bemühung des Arztes nützt bei manchen Krankheiten, aber nicht bei allen. Also wenn jemand sagt, okay, das war, ich habe einen Arzt. Ja und jetzt? Ob die Therapie anschlägt oder nicht, ob die Therapie gut ist oder nicht, hängt nicht nur vom Arzt, sondern von deiner Disziplin dann. Er sagte, du musst das machen, ja, zum Beispiel, du musst Rauchen unterlassen, du musst Zucker unterlassen und so weiter und so fort. Nur weil der Arzt so toll ist, heißt das nicht, du musst nichts tun. Sondern du musst dann das, was der Arzt dir sagt, auch umsetzen. Und dies wird dadurch deutlich, dass die führenden Gefährten, radiallahu anhum, sich vor dem Jenseits fürchteten. Sie haben sich nicht damit zufrieden gegeben, wir sind die Schüler des Propheten, alaihissalatu wassalam. Wir haben den Propheten gesehen, alaihissalatu wassalam. Das war's. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Sie waren die gottesfürchtigsten Menschen. Wie kann sich dann jemand, der nicht ihre Stufe erreicht, darauf verlassen? Dazu gehört auch die Selbstgefälligkeit aufgrund einer falschen Meinung, wie Allah sagt: "أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا." Ist denn derjenige, dem sein schlechtes Handeln ausgeschmückt wird, so dass er es für gut hält? Und im Arabischen, also das sehen wir sehr oft im Koran, Allah subhanahu wa ta'ala führt nicht weiter den Satz. Ja? Warum? Weil es eben etwas ist, es ist nicht erwähnenswert. So jemand, da brauchen wir nicht weiter über ihn zu reden. Jemand, der denkt, der wär's. Ist der erfolgreich? Darum geht's. Ist denn derjenige, der sein schlechtes Handeln ausgeschmückt, dem sein schlechtes Handeln ausgeschmückt wird, so dass er es für gut hält. Was ist mit dem? Ist der erfolgreich? Nein, auf keinen Fall. Das ist ja eine Form der Hochmut. Du sagst ihm, Taqillah, so geht das nicht, mach das nicht. Aber er ist stur. Er denkt, er ist der Richtige. Egal in welcher Sache, ob Arbeitswelt, Familie, ist ja egal, Da'wa. Wenn man seine Ansicht als die beste Ansicht, die es gibt, erachtet, ohne Rücksprache mit den Gelehrten. Wenn natürlich die Ulama dir sagen, das ist die Wahrheit, das ist das Richtige, okay. Wir reden hier von Leuten, die sich nicht nach den Prinzipien des Islams halten, nach dem Verständnis der Sahaba. Das ist zum Beispiel bei den Sekten der Fall. Ja, die Sekten denken, dass sie richtig liegen. Die Khawarij haben Uthman getötet, radiallahu an, haben Ali getötet, radiallahu an, haben Al-Hasan getötet, radiallahu an. Das waren die Khawarij. Ja. Al-Hussein wurde auch getötet, aber eben von einem anderen. Auf jeden Fall, Muawiyah, radiallahu an, ein Anschlag wurde auf ihn verübt von den Khawarij. Und die dachten, das ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist eben das Problem. Möge Allah uns bewahren. Die Behandlung hiervon ist schwerer als die der anderen Art. Weil das ist was? Das ist die doppelte Unwissenheit. Al-Jahl Murakkab. Es gibt eine einfache Unwissenheit und eine doppelte Unwissenheit. Eine zusammengesetzte. Die einfache Unwissenheit, du hast eine Sache nicht verstanden. Punkt. Die doppelte Unwissenheit, oder du kennst eine Sache nicht. Die doppelte Unwissenheit, du merkst gar nicht, dass du es falsch verstanden hast. Derjenige, der eine Sache falsch verstanden hat, das war es aber auch, den kann man ja noch retten. Sagst du, Sekunde, das war falsch. Ah, barakallahu fik, okay, jazakallahu khairan, das war falsch, okay. Aber derjenige, der gar nicht merkt, dass er falsch ist, du sagst ihm, das ist falsch. Nee, es ist richtig. Ja, achi, das ist falsch. Nein, nein, es ist richtig. Die Geschichte, die ich immer erwähne, kennt ihr? Ansa wal Autarat. Im Gebüsch waren also zwei Männer schauen, irgendwas ist im Gebüsch. Der eine sagt, das ist eine Ziege. Nein, nein, das ist ein Vogel. Nein, das ist eine Ziege. Guck doch hin, das ist eine Ziege. Nein, guck doch, das ist doch ein Vogel. Das sind doch Feder. Was für Feder, das ist eine Ziege. Auf jeden Fall ist weggeflogen. Da hat er gesagt, ist eine Ziege und wenn es geflogen ist. Er kann nicht falsch liegen. Geht nicht. Und das ist leider sehr oft verbreitet, möge Allah uns bewahren. Das, also die Stärke zu sagen, ich weiß es nicht. Entschuldige, ich habe einen Fehler begangen. Ich liege falsch. Das ist Stärke. Aber dass du deinen Fehler nicht gestehst, das ist unvernünftig. Noch einmal, Maßstab ist was? Ob es tatsächlich ein Fehler ist oder nicht? Nicht auf der anderen Seite, dass du hast gar keinen Fehler gemacht, aber die Leute denken, du hast einen Fehler gemacht. Das gibt's ja auch. Und dann tritt man von seinem Standpunkt zurück. Ist deine Ansicht richtig oder nicht? Ja, ja, aber die Leute haben gesagt, das ist nicht gut. Aber deine Ansicht ist doch richtig. Uthman, radiallahu an, als die Khawarij gekommen sind und seine Wohnung umzingelt haben und sie haben ihm kein Essen mehr reinbringen lassen, Wasser auch nicht. Subhanallah. Und das alles, fi sabilillah, haben sie das gemacht. Möge Allah uns bewahren. So krank, wie sie waren. Natürlich waren das keine Sahaba, radiallahu an. Die Sahaba waren aber da. Und sie waren bereit zu kämpfen, aber Uthman hat es ihnen verboten. Radiallahu an, er hat gesagt, wegen mir darf kein Blut vergossen werden. So, und jetzt haben sie ihm gesagt, trete zurück vom Amt des Kalifen. Trete zurück. Da sagte er, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat mir gesagt, Allah hat dir ein Kleid gegeben. Und es werden Menschen kommen, die sagen, ziehe dein Kleid aus, ziehe es nicht aus. Ich darf nicht zurücktreten, hat mir der Prophet gesagt, alaihi salatu wassalam. Warum ist das passiert? Ja, damit nicht jede, bei jedem Präsidenten, König, fünf Leute, die ihm gefallen, ihnen gefällt der König nicht, weg damit. Okay, der nächste. Ah, du auch weg. Und du auch weg. Und du auch weg. Was ist das? Deswegen ist das passiert. Damit wir lernen, also für die, die sagen, aber wie kann es doch zur Zeit der Sahaba radiallahu anhum, ja, warum passieren soll, sie sind unsere Trainer. Die Fälle, die in der Zukunft passieren werden, sind damals schon passiert, damit wir daraus lernen. Wenn du recht hast, bleib standhaft. Du hast recht, wenn du dich beraten hast. Sehr wichtig. Bitte nicht denken, du bist der intelligenteste Mensch auf dieser Welt. Ich muss mich nicht beraten. Du kannst falsch liegen, subhanallah. Das kann doch sein. Also lass dich beraten. Sag mal, ist das so nicht und so weiter. Man hat gesagt, ich liege falsch. Ich wurde kritisiert und so. Wenn die Leute sagen, die Wissenden, die Rechtschaffenen, die Fachleute, sie sagen, nein, 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 du liegst nicht falsch. Dann gib nicht nach. Dann bleib gefestigt. Ansonsten wird die Religion zum Spiel. Der Stärkere gewinnt. Und das darf nicht sein. Also, auf der einen Seite sollst du nicht auf deinen Fehler beharren. Auf der anderen Seite sollst du nicht nachgeben, wenn du richtig liegst. Woher will ich denn wissen, ob ich jetzt richtig liege oder nicht? Du brauchst Berater. Wissende, Rechtschaffene, Tugendhafte, Fachleute, ist ja egal, ob es religiöse Sachen sind oder eben wirtschaftliche, technische Sachen, Allahu a'lam was. Ja. Zum Beispiel, ja, wie ein Bruder mir auch gesagt hat, Jazakallahu khairan, möge Allah ihn reichlich belohnen, ja, er ist Mechaniker und leider, du kommst mit dem Auto dahin und das eigentlich ist nur eine Sache, für 20 Euro muss ausgewechselt werden. Aber leider, ja, viele fürchten Allah nicht. Ja, guten Tag und ja, wir machen mal so eine, ja, Kontrolle und so. Und dann kommt eine ganze Liste. Einmal, Jazakallahu khairan, dieser Bruder, barakallahu fi, hatte ich ein Auto. Und da war ich tatsächlich bei einem Elektriker, also für aber Autos. Junge, da, also ich glaube, also locker 1000 Euro. Aber locker. Am Ende, das war ein Ding für 30 Euro. Relay oder wie das Ding da heißt oder Allahu a'lam was. Der Bruder hat mir gesagt, also das ist halt so. Der Kunde weiß ja nicht, was los ist. Und dann sagt man dem, oh, sie müssen das, zack, zack, zack. Ja? Wie heißen diese Board oder Dingens da? Bitte? Nee, wo alles so Steuergerät, Allah iftah alayh. Gleich mal Steuergerät auswechseln. Aber das waren nur 20 Euro, so ein Ding, ja. Er hatte aber gesagt, er sagte, ich habe denen gesagt, Jungs, wenn der Kunde zu mir kommt, ich sage denen, was los ist. Was ihr macht, in der Kalah, der hat immer nachbebt, ja, du kannst ja nicht recht leiten, wenn du willst. Aber sobald der Kunde bei mir kommt, ich werde ihn nicht anlügen. Und da er, möge Allah ihn bewahren, diesen Bruder, da er so gut ist in seiner Arbeit, nehmen die das auch hin. Und das ist eine Botschaft. Du willst durchsetzen, Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, sei du etwas Besonderes. Wenn sie dich brauchen, nicht, dass du denkst, boah, ich bin toll, alle Welt braucht mich. Nein, 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 nicht deswegen. Sondern, wenn ich sage, sowas mache ich nicht, sage, okay, alles klar. Vielleicht wollen die nicht, ah, komm, mach mit und so. Ich mache das nicht. Wenn du aber nicht pünktlich bist, nicht richtig arbeitest und so weiter, mach das nicht, tschüss, egal, nächste Mitarbeiter. Aber die können ihn nicht lassen. Die brauchen den, weil der eben so gut ist. So ändert man Situation. Du musst der Beste sein in deinem Bereich, egal was es ist. Dann wirst du auch ein wichtiges Wort haben. Wenn du aber ersetzbar bist, weil du pfuschst und weil du nicht ordentlich bist, nicht pünktlich bist, ah, du willst nicht, ja, jetzt Takoan, ja, aber so Verspätung und so, da, ja, tschüss. Und das ist das, womit wir inshallah ta'ala auch einen Beitrag leisten können. Na, noch zwei, drei Absätze. Die Die Behandlung hiervon ist schwerer als die der anderen Arten, denn wenn jemand von seiner Meinung eingenommen ist, hört er nicht auf den Rat eines Ratgebers. Wie sollte er auch etwas aufgeben, das er für die Rettung hält? Und deswegen, egal in welchem Bereich, wirklich, nimmt das als Rat fürs Leben. Hast du keine Berater, bist du krank. So einfach ist das. Also wer denkt, ich kann selbst entscheiden, ohne mich zu beraten, der ist überheblich. Allah hat eine Sura genannt, Ash-Shura, die Beratung. Und Allah hat die Muslime gelobt, wa amruhum shura bainahum. Ihre Angelegenheit untereinander ist Beratung. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, ad-dinun nasiha. Die Religion ist aufrichtiger Rat. Und du denkst, du brauchst keine Berater? Dann weißt du, du bist krank. Seine Behandlung besteht im Allgemeinen darin, dass er seine eigene Meinung stets verdächtigt und ihr nicht vertraut. Es sei denn, ein eindeutiger Beweis aus dem Koran und der Sunna oder ein rationaler Beweis, der die Bedingungen der Beweisführung erfüllt, bestätigt sie. Und dies wird er nur durch den Umgang mit den Leuten des Wissens sowie durch die Beschäftigung mit dem Koran und der Sunna erkennen. Die Beweise müssen richtig sein, plus du musst dich bestätigen lassen von den Leuten des Wissens. Und es ist besser für denjenigen, der seine Lebenszeit ganz dem Wissen widmen will, sich nicht in die verschiedenen Lehrmeinungen zu vertiefen, sondern sich auf die grundlegenden Überzeugungen zu beschränken, dass Allah einzig ist und keinen Teilhaber hat. Allah sagt, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Also nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende, der Allsehende. Und dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam wahrhaftig ist in dem, was er überbracht hat. Und dass man an das glaubt, was im Koran gekommen ist, ohne übermäßiges Grübeln und Zergliedern. Also nicht diese Details der Philosophie und so weiter. Ja, das ist ja das, was die reine Aqida verdorben hat. Ja, als die antike Philosophie, die Philosophie von Aristoteles, mit der Übersetzungstätigkeiten damals im Abbasidischen Reich in die muslimische Welt kam, ja, und dann verbreitete sich eben diese falsche Theologie. Er sagt, denn wenn er sich in die verschiedenen Lehrmeinungen vertieft und nach Dingen strebt, die er nicht zu erkennen vermag, geht er zugrunde. Da machen wir inshallah einen Halt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Charakter verbessern, möge Allah Azza wa Jal unsere Seelen reinigen. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.